Genau, wir versuchen qualitativ der Porsche zu sein, aber preislich der Aldi.
Okay.
Das heißt, chargen 15% on success. Aber du hast recht, also die besten Recruiter, also menschliche Recruiter, chargen 25-30%. Ich glaube, für uns war es sehr wichtig, dass wir eine US-Company bauen wollen von Anfang an, weil wir da einfach die größere Opportunity sehen und auch von Anfang an festgestellt haben, so, wenn wir nicht von amerikanischen Investoren Geld raisen, wird uns niemand ernst nehmen.
So, heute im Podcast ein Mensch, der mir bei LinkedIn aufgefallen ist als allererstes, weil er extrem guten Content über seine neue Firma da macht. Das ist Sebastian Scott. Sebastian baut Clara AI und die haben echt eine ganz außergewöhnliche Geschichte. Die sind alle so Mitte 20, schätze ich mal, haben ihre Firma erstmal in Mittelamerika hochgezogen, die ersten paar Monate, also die ganze Research-Phase, und haben einfach ja immer so jeden Monat in irgendein anderes Airbnb in irgendeinem Land, um da einfach möglichst effizient zu arbeiten. Also erstmal gebootstrapped und sind dann nach San Francisco gekommen, haben ein paar Millionen geraced und geben jetzt richtig viel Gas. Ich konnte nicht den genauen Betrag herausfinden, wie viele Millionen Dollar Umsatz sie jetzt machen, aber wenn man überlegt, dass die gerade im November erst gelauncht sind, ist das wirklich eine sehr beeindruckende Geschichte und dazu ist er ein super netter Typ. Und der kommt gleich. Bevor der Podcast losgeht, habe ich noch zwei kurze Announcements oder beziehungsweise kleine Ideen für euch, wie ihr uns oder wie man sich irgendwie sinnvoll treffen kann. Und das erste findet statt in München auf der Bits and Pretzels. Da bin ich selber auch vor Ort. Und auf der Bits and Pretzels mache ich mit dem Token Made Podcast. Token Made ist ja ein Format, was ich mit dem Doppelgänger Podcast-Co-Host Philipp Glöckler zweimal die Woche mache, immer dienstags und donnerstags. Da interviewen wir interessante Menschen, die irgendwas Geiles mit AI bauen. Also nicht jetzt jemand, der sein Startup irgendwie präsentiert, sondern einfach, was wird in Firmen heute mit AI gemacht? Das ist so ein bisschen das Konzept. Und wir haben dazu so eine kleine Eventreihe auf OMR, haben wir uns schon einmal getroffen. Und jetzt eben das zweite Mal in München auf der Bits and Pretzels. Am 28., das ist Montagabend, sind es 10 Talks, darauf kann man sich bewerben. Wo ja im Prinzip ja Leute vorstellen, was sie Cooles machen und danach Networking, also rund um die Bits and Pretzels. Da kann man sich bewerben auf tokenmade.ai/events. Und dann das zweite Event, was mir noch näher am Herzen lief, weil es hier in San Francisco vielleicht ist, ist Germany at the Frontier. Wir bringen die top deutschen, ja im Prinzip viele von meinen ehemaligen Podcast-Gästen auf eine Bühne hier im House of AI in San Francisco. Es sind ungefähr 20 verschiedene Speaker, also im Prinzip so eine kleine Mini-OMR-Konferenz, aber eben nur die deutschen coolsten Founder, Operators, VCs und haben 100 Plätze, auf die kann man sich auch bewerben. Einfach auf House of AI gehen, also house-of.ai, und da stehen alle Details dazu. Und da haben wir so Leute wie Richard Socher oder Felix Riesebeck zum Beispiel von Anthropic, der leitet da Cloud Cowork von der Produktseite. Also extrem viele spannende Leute, die man da treffen kann, kennenlernen kann und mit denen hier den Tag verbringen kann. Insofern würde ich mich freuen, wenn der eine oder die andere sich dazu vielleicht meldet. Aber genug der Vorworte. Auf geht's in den Podcast mit Sebastian Scott von Clara AI. Auf geht's. Moin Sebastian.
Moin Chris, freut mich.
Grüß dich. Sag mal, du hast auf LinkedIn mehr Connection oder Follow als ich, was jetzt kein, also ich bin kein Maßstab, ne? Aber du bist irgendwie Ende 20 und als ich in deinem Alter war sozusagen, war ich doch noch nicht so ganz weit vorne. Was ist dein Geheimnis so? Ich habe jetzt gerade gesehen, so ein Video, da bist du in Eisbad, du machst extrem viel Videocontent. Ist das so ganz schnell gekommen oder hast du eine Strategie? Wie gehst du da vor?
Ich weiß noch, im Auslandssemester in New York vor 10 Jahren hatte ein sehr guter Freund von mir damals gesagt, so, hey, wir müssen unbedingt 500 Connections knacken, weil ab 500 steht dann 500 plus.
Ja, ja.
Das heißt, ab dann ist es eigentlich egal.
Ja.
Das heißt, damals sehr großes Ziel gewesen, die 500 zu knacken. Und heute bei Clara nutzen wir LinkedIn sehr viel für Content. Wir denken, dass am Ende alles, was wir machen, es dreht sich um Menschen. Das heißt, sehr wichtig, zu zeigen, wer wir sind, was wir ausmachen. Und viele der Follower sind auch ehrlicherweise Talente, mit denen wir dann connecten und denen wir helfen, einen richtigen Job zu finden.
Mhm.
Also sicherlich auch viel damit. Und mit dem Eisbath heute, ja, das da bin ich wirklich ins kalte Wasser etwas gesprungen. Also auch für mich etwas unangenehm.
Mhm.
Aber wir wollen einfach der Welt mehr zeigen, was in SF passiert, welche inspirierenden Gründer hier vor Ort sind und genau.
Aber ist das schon auch noch, ich meine, ihr macht diesen Content auf LinkedIn, ist halt auch eine Strategie, das noch auszuweiten, dass es auch ein Podcast wird oder ein YouTube-Format oder so? Also, oder ist es wirklich einfach nur rein für LinkedIn gemacht? Weil ich finde den Content echt gut, ne? Also es ist ja irgendwie so, weißt du, dann stehst du da, singst da erst ein bisschen und dann machst du so alles so ganz locker und machst dann da coole Interviews mit den Leuten. Aber es ist ja alles so Shortform, ja.
Ja, wir probieren viel aus. Wir denken, dass Brand eines der wesentlichen Einflussfaktoren auf Erfolg haben wird und haben jetzt gerade sogar einen bei uns im Hackerhaus, der mit uns lebt und viel Content mit uns erstellt. Und wir probieren viel aus, wollen schauen, was interessiert die Leute aber auch vielleicht nicht. Mhm. Wir sprechen sowohl Firmen als auch Talente an.
Ja.
Und genau, sind dann auch sehr experimentierfreudig.
Okay. Ja, also auf jeden Fall cool, macht Spaß dazu zu gucken. Wir sprechen noch mehr darüber, aber lass mal vorne anfangen. Du bist ja gar nicht in Deutschland geboren, sondern in Singapur, ne?
Das stimmt, ja.
Okay. Und wie bist du aufgewachsen? Also was ist für dich Heimat?
Ich bin schon einen Großteil meines Lebens in Deutschland aufgewachsen, im Münchner Umland. Bin halb Brite, halb Deutsch, aber fühle mich hauptsächlich deutsch, würde ich sagen. Hatte einen kleinen Abstecher in Singapur für 2 Jahre. Mhm. Und Heimat ist für mich schon auch Deutschland. Mhm. Und das Umfeld darum, viel Natur, Kleinstadt, also außerhalb von Münchens, viel Familie, viel Freunde.
Ja, und gab es schon so unternehmerische, sag mal, Züge von deinen Eltern zum Beispiel, die dich so dazu gebracht haben? Weil ich glaube, die erste Firma hast du mit 17 gegründet, ne? Also gab es da so ein Vorbilder oder so, was dich dazu gebracht hat? Oder wie kam das?
Mein Opa war Unternehmer.
Okay.
Das heißt, möglicherweise Einfluss daraus, man weiß es nie. Ich glaube, mein Vater ist Berater und ich wollte immer, wie er, auch Berater werden und wurde dann aus einem Schulprojekt eigentlich in die Gründungsschiene reingerutscht. Also haben ein Schulprojekt gemacht, damals Junior, das ist mit BCG zusammen, haben gesagt, hey, probiert mal dieses Projekt aus. Und dann kam ein Bekannter aus dem Freundeskreis und meinte, hey, er würde gerne in uns investieren.
Ach was.
Und wir so, oh wow, okay, irgendwie hat mit viel Geld uns sozusagen inspiriert zu sagen, hey, probiert das doch mal aus.
Mhm.
Und damit hat sich mein Karriereweg in Anführungsstrichen doch sehr schlagartig verändert. Das heißt, wir sind in die Gründung reingegangen. Ich nenne das immer Gründung light, weil wir einen sehr erfahrenen Mentor an der Seite hatten. Wir hatten Geld von Anfang an, wir mussten kein Fundraising machen. Wir waren wie auf einem eigenen Spielplatz und konnten ein Produkt bauen und habe das dann neben dem Bachelor aufgezogen.
Achso, aber du hast doch mit 17 dieses Good Grade gemacht oder so, ne? Das ist das Gleiche oder war das dann noch was anderes?
Genau, das ist das Gleiche. Das ist aus einem Schulprojekt entstanden.
Verstehe.
In der 11. 12. Klasse.
Mhm.
Haben gemerkt, dass hat sehr großen Anlauf gefunden, eine Nachhilfeplattform am Ende und haben das dann professionalisiert. Das habe ich auch über 4,5 Jahre am Ende gemacht und sehr, sehr viel gelernt. Also sehr viel gelernt, was man nicht machen sollte.
Ja.
Es war ein Marktplatz für Nachhilfe und ich glaube, Marktplätze sind auch mit die schwierigsten Geschäftsmodelle.
Ja.
Das heißt, dieses Chicken-Egg-Problem von Anfang an zu lösen, war sicherlich eines der Learnings daraus.
Okay. Und warst du dann so ein 1-0-Student-Schüler, der so richtig gut war und konnte das so nebenher machen? Oder war für dich eher so, ich bin Unternehmer und das macht mir richtig Bock und Schule ist so ein übles Leid?
Ich glaube, ich war schon immer sehr stark notengetrieben, aber habe es nie zu 1-0 geschafft. Also ich glaube, mein Abischnitt war 1-3.
Oh,
also
das ist ja auch schon
nicht schlecht.
Ja. Meiner war genau andersrum.
Ich glaube, am Ende dann doch immer ein bisschen zu neugierig und kreativ und viele Dinge gleichzeitig versucht, unter einen Hut zu bringen.
Okay. Und sag mal, was hast du daraus gemacht? Hast du es dann verkauft oder eingestellt? Oder wie?
Das Unternehmen läuft noch.
Ach, wirklich?
Irgendwann hatte ich wenig Lernkurve und habe dann für mich entschieden, dass es nicht Sinn weiterzumachen.
Ja.
Aber auf, sage ich mal, ich glaube, das Unternehmen macht ein paar Millionen Euro Umsatz mittlerweile.
Ach, wow.
Aber ich bin komplett rausgegangen und profitiere davon auch nicht mehr.
Ach so, also hast du auch keine Anteile mehr oder so?
Ja.
Okay. Und dann hatte ich was gesehen auf deinem Profil, dass du dann trotzdem weiter noch mit Online-Nachhilfe während Corona und so weiter gemacht hast. War das dann sozusagen darauf aufbauend oder war das dann eine neue Firma?
War darauf aufbauend und dann auch eine neue Firma. Wir hatten sehr viel Kontakt mit Schülern und Eltern aus der Zeit und dann während Corona gesehen, okay, schlagartig, vor allem viele Kinder mit Migrationshintergrund, die gar keinen Zugang zu Bildung mehr hatten und gleichzeitig aus unserem Freundeskreis gesehen, viele Leute wollten helfen und warum bauen wir nicht eine Plattform, die zusammenbringt? Und das war auch der erste Moment, wo wir eine Tech-Plattform oder Software gebaut haben, die wirklich skaliert. Das heißt, unabhängig von unserer Zeit einen großen Impact hatte. Und ich glaube, das hat mich auch sehr inspiriert, viel weiter in diese Gründerszene reinzugehen, weil man sieht, okay, man kann mit wenig Aufwand dann doch viele Leute erreichen und haben damals dann über 10.000 Schülerinnen und Schülern geholfen, kostenlose Nachhilfe zu erhalten.
Krass, krass, okay. Und dann hast du ja schon an geilen Uni studiert, muss man ja sagen, ne? Also TUM, dann warst du irgendwie in New York oder Columbia und so. Also war das so ein bisschen dann so ein Masterplan, dass du gesagt hast, okay, ich brauche jetzt erst, also war Uni für dich wichtig oder so ein Mittel zum Zweck, dass du gesagt hast, okay, ich will dann eigentlich doch Berater werden wie dein Vater oder so? Oder was war der Plan dann?
Ich glaube, ich war schon von Anfang an immer sehr inspiriert von starken Namen. Mhm. Also ich wollte im Bachelor auch immer nach Oxford oder Cambridge gehen, nur wegen dem Namen. Irgendwie hat es mich kurios gemacht, so was steckt eigentlich dahinter, wer ist dort? Mhm. Ich weiß noch, ich hatte als Kind einen Karrierecoaching gehabt und die haben mir gesagt so, hey, warum hast du eigentlich diesen und diesen Schnitt? Du hättest eigentlich das Potenzial, viel mehr zu machen. Und das hat mir so die Augen geöffnet, zu sagen, okay, warum eigentlich nicht so, ja. You can believe in yourself.
Ja.
Und von dem her, genau, schon versucht, an gute Unis zu gehen. Ich glaube, am Ende, wenn ich mit vielen, auch Jüngeren spreche, sehe ich aber schon Universität eher Mittel als Zweck.
Ja.
Vor allem sehr inspirierende Leute kennenzulernen. Und ja, ich glaube, am Ende ist es wie so eine Art Freifahrtschein, viel auszuprobieren, ohne dass einem Leute da einen Vorwurf geben, im Gegensatz zu irgendwie ein Jahr Reisen. Ja. Ist ein Jahr irgendwie Master oder Auslandssemester, ist irgendwie tick the box, aber dennoch irgendwie sehr, sehr viele Erfahrungen, die man dabei mitnimmt. Mhm. Von dem her sehr starke Empfehlung.
Okay, okay. Geh mal weiter. Also du hast dann aus der Uni ja dann noch was Neues gemacht, ne? Was war das irgendwie? Blona, auch wieder so ein Marktplatz mit Maschinenbau und so. Erzähl mal, wie kam das zu der Idee?
Das war sozusagen meine erste Fulltime-Gründung aus dem Master raus. Ich hatte mit einer guten Freundin, haben wir sehr lange überlegt, was wollen wir eigentlich machen, was sind unsere Bezüge, und ich komme aus dem Münchner Umland und da gibt es viele Hidden Champions, also viele Weltmarktführer in sehr nischigen Bereichen, und haben zu dem Zeitpunkt, das war so sehr, sehr early beginnings of ChatGPT, gesehen, okay, die haben große Herausforderungen, ihre Maschinendaten zu lesen oder allgemein mit ihren Unmengen an Daten umzugehen, und haben dann für die eine Art Co-Piloten gebaut, also das war damals auch so der Inbegriff, und sind damit gestartet. Also wir haben Blona am Ende fast 1,5 Jahre geführt und war eine sehr, sehr spannende Zeit.
Mhm. Okay. Oh, aber das war alles in Deutschland, du hast dich erstmal darauf fokussiert, da war noch nicht der Gedanke, hier ist nach San Francisco, oder?
Ich glaube, wir wollten schon immer international irgendwie aktiv sein, auch San Francisco, Y Combinator war immer sehr inspirierend, aber am Ende sind viele der Weltmarktführer in Deutschland, das heißt, irgendwie unsere Kunden waren vom Schwarzwald bis irgendwie Nähe Hamburg, also überall deutschlandweit verteilt, und war wirklich spannend zu sehen, so wer wirklich hinter der deutschen Industrie steckt.
Ja.
Wir haben Anfang an recht guten Erfolg gehabt, an viele dieser namhaften Firmen dann zu verkaufen, dann war es aber eine Zeit, wo es markttechnisch nicht mehr so gut lief, wo wir gesehen haben, okay, irgendwie vieles verlangsamt sich, viele Budgets werden gestrichen, und auch unsere Technologie war dann ein bisschen zu früh, sodass wir uns dann am Ende entschieden hatten, das nicht mehr weiterzuführen.
Okay.
Aber sehr, sehr viele Learnings mitgenommen.
Okay, also das habt ihr dann dich gemacht?
Wir haben das dich gemacht.
Okay, genau. Okay. Bevor wir über das sprechen, was du heute machst, will ich einmal kurz dahin leiten sozusagen, weil ich war ja lange bei LinkedIn, war da Produktmanager und habe ja da wahrscheinlich so eine besondere Brille auf diesen ganzen Recruiting-Markt auch irgendwie sammeln können in der Zeit, ne? Und ich habe gesehen, in eurer Runde haben sogar Leute von LinkedIn auch bei euch investiert.
Ja.
So, was, also glaubt, ich bin ja schon 4 Jahre weg, deswegen kann ich da ja über alles reden, aber glaubst du, dass LinkedIn langfristig eine da so bleibt, wie sie sind? Also nur mal vielleicht eine kurze Anekdote am Rande. Mhm. Ich habe hier gerade so einen Entrepreneur in Residence gesucht, habe den auch angestellt und ich habe einen Job-Posting gemacht, das war ein absolutes Desaster, ne? Also ich meine, die haben irgendwie meinen LinkedIn-Post gesehen, dass ich gesagt habe, ich suche jemanden, haben mir dann vorgeschlagen, mach mal einen Post, und von da ging es echt down the drain. Ich weiß nicht, ob du das mal kürzlich gemacht hast, wirklich so ein Kackprodukt, ist unfassbar. Ich habe auch dann den Produktmanager, ich kannte den noch von früher, habe ich dem erstmal so eine Hass-E-Mail geschickt und habe gesagt, so, ich schicke dir jetzt mal so richtig meine Experience hier. Vor allem auch die Leute, die sich dann da bewerben, ne? Ist ja allerletzte. Also du kannst dann noch so reinschreiben, was die machen, Leute so machen sollen, was sie dir schreiben sollen, und du kriegst diese ganzen One-Click-Applies, und dann hast du nachher irgendwie 72 Bewerbungen, aber das ist einfach nur Müll dabei, ne? Silver Lining hier war das, den ich dann am Ende des Tages gerade habe. Der hat diese Job, oder meinen Post hat er gesehen. Also die eigene Reichweite sehr wichtig, wie du auch sagst. Und er hat dann am Ende nur auf Connection Request gedrückt.
Das war die Bewerbung dann.
Und das war die Bewerbung witzigerweise ja auch One-Click. Und dann normalerweise die Leute, die mich nur so einfach connecten, da reagiere ich gar nicht drauf, ne? Aber das Profil von dem war halt einfach so geil, dass das dann nachher ja zum Hire geführt hat.
Glückwunsch.
Also insofern super innerhalb von einer Woche, also wirklich mega schnell geclosed. Aber trotzdem, ihr seid ja in diesem Markt unterwegs und kannst dir gleich erzählen, was ihr da genau macht. Aber erstmal, bevor wir darüber sprechen, so, wie denkst du über LinkedIn? Ist das für dich, das ist ja auch Mittel zum Zweck, Reichweite, aber ist es für dich so, okay, das Recruiting-Business, it will die, oder wird das immer zusammen? Also wie denkst du über LinkedIn?
Ich meine, am Ende ist LinkedIn ein soziales Netzwerk und ich glaube, man sieht, alle Produktentscheidungen fließen am Ende darauf rein. Ja, das heißt, wie kriegt man Aufmerksamkeit? Wie schafft man es, dass Leute viel aktiv sind, es viel benutzen? Bei Jobboards allgemein wird auch hauptsächlich pro Bewerbung bezahlt. Das heißt, auch Unternehmen sind am Ende incentiviert, viele Bewerbungen zu erhalten, damit sie sagen, okay, dafür bezahlen sie. Und das ist aus unserer Sicht eben ja am Ende der falsche Anreiz. Ich glaube, LinkedIn als solches, ich meine, als soziales Netzwerk, ich glaube, gerade viel unter Druck durch viel KI-Content, sodass am Ende so die Frage ist, wer steckt wirklich dahinter, ist das noch authentischer Content? Aber auf jeden Fall eine Challenge für die, das Recruiting-Produkt, ich meine, am Ende sind sie eigentlich der bestgeeignetste Player, um Recruiting als Industrie, als Kategorie zu dominieren.
Ja.
Aber sie es einfach nicht historisch geschafft haben, es wirklich zu tun.
Ja.
Aus meiner Sicht hauptsächlich durch die falschen Incentives. So ein bisschen Innovators-Dilemma in gewisser Weise.
Ja. Ist interessant, ne? Weil ich meine, die sagen immer Members first und die haben ja so eine Mission. Ich meine, das ist bei mir alles auch indoktriniert. So, ne? Create economic opportunity for every member of the global workforce und so. Und die sagen ja, es soll hier darum gehen, dass die Leute Opportunity bekommen. Aber wenn es halt dann darum geht, einen Job zu finden, also da machen die nicht so viel, ne? Dann gibt's diese Games-Sparte jetzt, wo ich mir so denke, was soll das denn jetzt? Was haben denn Games mit? Ja. Das ist halt natürlich Engagement, die Leute kommen auf die Plattform. Aber trotzdem frage ich mich halt so, wieso gibt es so viel Raum? Ne? Oder Juicebox hier, den kannst du ja bestimmt auch, den Gründer, der David, der war hier auch mal im Podcast, die wachsen ja auch extrem stark. Vielleicht erzählst du mal, wie ihr auf eure Idee gekommen seid, was das ist vor allem, aber was hat LinkedIn damit so zu tun? Also hat das euch überhaupt inspiriert? Also wie seid ihr vorgegangen?
Sicherlich negativ inspiriert, ja, zu sagen, das wollen wir nicht machen. Ich glaube, allgemein, was wir sehen, viel KI führt auf beiden Seiten des Jobmarkts zu so einer Art Aufrüstung. Ja, das heißt, Kandidaten nutzen jetzt Tools, um sich bei 2000 Firmen gleichzeitig zu bewerben. Früher war es ja sehr viel Aufwand. Ich habe eine Bewerbung geschrieben, habe die irgendwo eingeworfen, dann wusste man, okay, da ist hoher Intent dahinter. Und gleichzeitig nutzen natürlich auch die Firmen das viel. Ja, das heißt, man selektiert durch hunderte Profile am Ende so viel Neues. Und das, was am Ende darunter leidet, ist irgendwie die echte Connection, ja, zwischen zwei Menschen. Und da ist aus unserer Sicht einfach das Produkt, könnte dafür geschaffen werden, aber wird es einfach nicht. Was hat uns zu Clara gebracht? Ich glaube, am Ende, wenn man rückblickt, immer sehr, sehr viel. Sehr konkret. Ich war aus meiner vorherigen Firma ausgeschieden und einer aus meinem engen Familienkreis hatte seinen Job verloren. Und ich hatte etwas Zeit, habe gesagt, okay, ich unterstütze, ich kenne die ganzen digitalen Tools, ich werde jetzt alle Jobs scrapen und das supporten. Und dann festgestellt, dass diese Person hat dann einen sehr, sehr guten Headhunter am Ende bekommen. Einen Anruf, die sich viele Fragen gestellt haben, so, wo möchtest du hin, was sind die Ziele? Und dann auch die Connection zu der Company gemacht hat und gesagt hat, so, wow, für mich war das erste Mal. Ich wusste nicht, was ein Headhunter eigentlich wirklich macht. Wie funktioniert das? Und am Ende gesehen, okay, am Ende gibt es nur sehr wenige, die Zugang zu dieser exklusiven Experience haben.
Ja.
Gleichzeitig gab es einen Player in San Francisco, Mercor, die für die großen AI-Labs Data Labeling machen und viel AI-Interviewing gemacht haben. Und wir haben gesehen, okay, die Technologie ist eigentlich weit genug, um diese Headhunting-Experience allen zugänglich zu machen. Das war sozusagen der Ursprung zu sagen, okay, wir bauen mit Clara einen KI-Headhunter, der einen bestmöglich versteht und dann aber auch die Kontakte hat, um einen mit den Unternehmen in Verbindung zu treten, so wie ein richtig guter Recruiter eben auch.
Okay. Und hattest du die Idee jetzt im Schwarzwald beim Kundenbesuch oder also wo warst du, als du das gemacht hast? Also wann und vor allen Dingen, wie bist du dann hierher gekommen?
Ich hatte mit meinem Co-Founder Alex er war noch in seinem Unternehmen. Das heißt, wir haben uns immer nach 9 Uhr abends getroffen und am Wochenende, um uns viele Themen anzuschauen, die uns wirklich beschäftigen und auch betreffen. Meine zwei AdTech-Startups davor haben natürlich auch in gewisser Weise damit zu tun. Ich habe gesehen, viele SchülerInnen haben dann irgendwann Schwierigkeiten zu verstehen, okay, wo wollen sie eigentlich hin?
Ja.
Und das ganze Thema so Career Mentoring ist auch aus meiner Sicht auch vor allem in Deutschland viel zu unterbesetzt. Ja, also es gibt Career Center in Universitäten, aber ich halte davon nicht sehr viel. Es gibt David Döbele, der Pumpkin Careers macht, sehr polarisierend, aber aus meiner Sicht schon auch was Gutes, weil er hilft manchen Leuten, sich mehr damit zu beschäftigen.
Naja, meine Frau, das war ihre erste Firma, die hat so eine Studienberatung hat die gegründet.
Im sehr Prinzip. Stark.
Und wir haben das dann ausgerollt, oder sie in Hamburg, in München, in Düsseldorf, in Köln, online. Und zwar alles über Zoom. Also sie saß einfach in Hamburg und hat dann halt jungen Leuten, die irgendwie gerade mit dem Abi fertig sind, halt geholfen, den richtigen Weg zu finden und so weiter.
Ja.
Das ging richtig ab. Dann sind wir halt in die USA gezogen und dann hat sie das noch so ein bisschen von hier gemacht, aber dann irgendwann sich weiterentwickelt.
Sehr spannend.
Aber ja, genau so eine Themen sind super wichtig, ne?
Ich glaube, manche Leute haben sehr inspirierende, starke Eltern, die einen sehr wegweisend dabei unterstützen. Andere eben
oder die nicht. Sagen, ich möchte, dass mein Sohn Arzt wird. Meine Frau soll die Geschichten erzählen.
Das ist kontraproduktiv vielleicht.
Ja.
Genau, aber am Ende sind Career Center oder auch Studienberatung und so weiter am Ende monetär auch sehr schwierig aufzusetzen. Also wie soll das funktionieren? Also sollen die Kandidaten dafür bezahlen, die aber ja noch den Job vielleicht noch nicht gefunden haben?
Ja.
Und mit dem Headhunting haben wir eine Industrie gefunden, wo wir sehen, okay, da gibt es schon eine Transaktion. Die Unternehmen sind ganz klar bereit, dafür zu bezahlen.
Mhm.
Das heißt, damit kann man dieses Career Mentoring am Ende cross subventionieren und auch ermöglichen. Und das fand ich sehr, sehr inspirierend. Also ich kam eher von der Kandidatenseite.
Ja.
Alex hatte bei Superchat, einem Series A-Unternehmen, damals irgendwie über 800 Interviews als Chief of Staff geführt, hat gesehen, okay, die LinkedIn-Bewerbungen sind alle Müll, irgendwie funktioniert nicht, man braucht dann ein Produkt. Und da haben wir so eins und eins zusammengezählt und gesagt, okay, warum probieren wir es nicht, ein Matching mit KI zu ermöglichen?
Okay. Und wo wart ihr da physisch, in München dann oder wo warst du da?
Wir waren in Berlin,
okay.
Beide in Berlin, damals im Telekom-Hubraum.
Ach ja.
Sind da gestartet und dann relativ früh, nachdem wir unseren CTO kennengelernt haben, Daniel, dann nach Lateinamerika gezogen, um zu sagen, wir wollen uns einsperren, wollen bestmöglich uns auf das Produkt fokussieren und auch schon in die USA verkaufen.
Mhm.
Das heißt, die gleiche Zeitzone, das war damals so der...
Wo wart ihr dann?
In Lima sind wir gestartet und dann sind wir alle 6 Wochen, haben wir Land gewechselt.
Ach, krass.
Also sehr verrückte Zeit. Ich glaube, alle unsere Freunde und Bekannte dachten, wir sind einfach nur auf einem Spaßtrip, haben gar keine Ahnung, was wir eigentlich machen.
Geil.
Wir waren eigentlich nur 7 Tage eingesperrt in unserem Airbnb und haben an Klärer gearbeitet. Aber eine sehr, sehr coole Zeit, weil wir gar
keine Ahnung... Zu dritt einfach, im Vollgas.
Zu dritt plus unserem ersten Intern, den hatten wir auch schon eingeflogen.
Mhm.
Sehr intensiv. Also waren im Wohnzimmer an einem kleinen Tisch zu viert, haben wirklich... Damals war das Produkt auch noch nicht so ausgereift, also haben viel manuell gemacht. Also sind eigentlich in die Schuhe eines Recruiters geschlüpft und gesagt so, okay, wir machen wirklich alles end-to-end selbst, um zu schauen, wie funktioniert das eigentlich, wie machen das richtig gute Recruiter, dass wir das dann in ein Produkt gießen können.
Okay. Und Lateinamerika wegen der Zeitzone mit den USA, aber dann, weil es da viel günstiger ist, als jetzt in San Francisco so ein Hackerhaus zu mieten.
Genau, also wir hatten unser erster Kunde war auch amerikanische Startup.
Mhm.
Das heißt, unsere Calls waren dann irgendwie 2-3 Uhr nachts und das war dann irgendwann nicht mehr nachhaltig und viel günstiger. Und to be fair, wir hatten auch damals noch kein Geld geraced und auch noch kein Visum.
Ja.
Das heißt, wir hätten auch gar nicht richtig in San Francisco länger bleiben können.
Okay. Und sag mal, wie habt ihr das am Anfang gemacht? Habt ihr dann so ein bisschen Pre-Seed-Money irgendwie eingesammelt von Hubraum oder sowas? Oder wie ging das los?
Wir haben das komplett gebootstrapped.
Ah, okay.
Das heißt, sind auf eigene Kosten sozusagen dann losgegangen. Relativ niedriger Unterhalt natürlich in Peru und dann relativ schnell durch die Natur unseres Businesses dann auch erste Umsätze gemacht, das uns dann ermöglicht hat, dann auch mehrere Leute einzustellen. Am Ende waren wir 10 Leute in Argentinien, bevor wir nach San Francisco gezogen sind und genau.
Okay. Und dann hast du, einfach so ein Investor-Invisum dir sozusagen geholt und konntest dann da hierher kommen oder wie ist denn der Schritt nach San Francisco passiert?
Genau, wir uns war von Anfang an klar, dass wir gerne US-Investoren dabei haben wollen oder auch unsere Runde anführen wollen. Das heißt, wir sind damals schon, während unser Team noch in Lateinamerika war, bin ich schon nach San Francisco geflogen, um erste Kontakte zu knüpfen. Und dann sind Alex und ich im November nach San Francisco beide gegangen, um dann unseren Fundraise dort zu machen.
Wann war das?
Im November letztes Jahr. Okay. Genau, 2025. Und nachdem wir die Runde geschlossen haben, haben wir dann den Visumsprozess angeleiert. Du hast Investor-Visa angesprochen. Ich finde, das ist so der Lifehack schlechthin. Also das E2-Visa, das ermöglicht uns als Majority Deutsch und Gründern auch andere Deutsche rüberzubringen. Easy
herzuholen, ja genau.
Ein Großteil unseres Teams ist auch noch deutsch und hat uns ja ermöglicht, sehr, sehr starke Leute rüberzubringen, was sonst fast unmöglich ist.
Ja, das ist auch das, was ich allen immer erzähle. Also entweder Jay, wenn das nur so Praktikanten, Trainees sind oder halt E2.
Viele kennen das nicht.
Kennen die wenigsten Leute. Ne? Und vor allem, es ist nicht so teuer. Was kostet das? Ungefähr $2,000 oder so?
$2,000, ja.
Genau, und das ist wirklich reasonable und es geht vor allen Dingen relativ zügig, ne? Weil es gibt so andere Visa-Typen, die dauern dann ewig lange und so kannst du gute Leute her. Und was ich so interessant finde, ähnlicherweise muss man sagen, wenn jemand aus Deutschland herkommt, weiß der halt, ist noch nicht so verbrannt oder beziehungsweise nicht versaut, dass er weiß, dass man hier auch irgendwie $10,000 im Monat im Praktikum verdient. Also wir hatten so ein paar Experiences, wo wir Leute irgendwie aus Stanford irgendwelche Praktikanten halt dann hier einstellen wollten, nur für den Sommer, und die wollten dann $12,000 im Monat. Da habe ich gesagt, dude, wir sind ein Early-Stage-Startup, das können wir nicht bezahlen.
Ja.
Und deswegen, ich habe ja mein Team auch in Lateinamerika. Also meine Jungs sitzen alle in Guatemala.
Wow.
Weil einfach die Kostenbasis einfach dann so ein bisschen andere ist. Ne? Und ja, E2 ist auf jeden Fall ein Weg. Wir hatten jetzt den ganzen Sommer hier auch Leute über... Ja. J1 in dem Falle, aber das ist ein super Weg, ja.
Absolut. Ich denke auch am Ende, klar, Geld ist eines, aber was man auch vor allem sieht, von Anfang an in unserer Reise, so die Leute, die verrückt genug waren,
das mitzumachen,
in Flugzeug zu steigen und nach Lateinamerika zu steigen, obwohl sie uns noch nicht kannten, zieht auch nochmal einen anderen Typ Persönlichkeit an,
absolut,
die man auch in einem Early-Stage-Startup sucht.
Ja, und das sind halt, und genau, was du sagst, das sind halt diese motivierten Leute, die sind hungrig, die haben richtig Bock, die wollen das Adventure und ja, also es ist perfekt.
Ich habe dazu eine sehr, sehr verrückte Story.
Ja, erzähl.
Wir sind im Hackerhaus hier in San Francisco und über 10 Leute, das heißt 10 Schlafzimmer, und das wird auch irgendwann etwas chaotisch, das heißt, wir haben gesagt, okay, wir holen uns eine Putzhilfe, und haben dann jemanden gefunden, die äußerst energetisch, äußerst empathisch war, und die sich alles merken konnte. Also wir haben so gemerkt, sie kannte auch irgendwie nach dem zweiten Mal jeder unseren Namen, und dann waren wir so, wow, sie ist echt mega inspirierend. Und wir haben sie jetzt eingestellt.
Nein.
In unserem so Customer Success Team.
Geil.
Amerikanerin mit sehr, sehr viel Energie, und sie bringt das jetzt an unsere ganze sozusagen Plattform weiter. Ja,
putzt
sie
noch nicht? Wahrscheinlich nicht mehr.
Gar nicht mehr. Ja.
Großartig.
Ist more ROI bei uns intern im Team. Und ich fand das so cool, weil das für mich so die Definition des American Dreams. Und ich merke, mit jedem Uber-Fahrer, mit dem ich spreche, die sind so ambitioniert und haben so viel Hunger zu arbeiten und was sich weiterzuentwickeln, was man oft von elitären Universitäten gar nicht mehr sieht.
Ja, genau. Das ist genau das, was ich gesehen habe, dass so Leute von Stanford, da sind dann die Eltern schon irgendwie $100 Millionen schwer, und die sind halt dann so, ja klar, ich verdiene hier so viel Kohle und dann brauche ich auch noch Housing umsonst und ja, ein Gym-Membership will ich auch noch und so, weil die einfach so eine ganz andere Perspektive haben, ne? Dieser Hunger, den die halt dann teilweise nicht haben.
Ja.
Sicherlich nicht alle, gibt auch richtig gute Leute, ne? Ja. Aber sehe ich auch auf jeden Fall so. Erzähl mal weiter, also dann habt ihr hier losgelegt, was ist das Produkt? Ihr habt ja keine Webseite in dem Sinne, so, also die eigentliche Experience läuft ja viel über iMessage und WhatsApp und so, ne? Also erzähl mal so ein bisschen zum Produkt, damit man sich das besser vorstellen kann.
Genau, wir haben uns überlegt, wie können wir den besten Headhunter bauen? Und auch viel hinterfragt, so, wie arbeitet ein Headhunter? Und die besten Headhunter sind in WhatsApp oder per E-Mail. Und das heißt, unser Produkt funktioniert komplett headless, nennt sich das. Also das heißt, Kandidaten und Unternehmen können mit uns über alle möglichen Kanäle, also iMessage, WhatsApp, E-Mail, kommunizieren. Wir haben aber auch eine Web-App, weil am Ende irgendwie, wenn man sich mehr über Jobs informieren möchte, ist es auch manchmal gut, das den vollen Screen zu haben. Aber wir wollen wirklich diese Experience replizieren. Und wie funktioniert das konkret? Wenn jemand interessiert ist an einer neuen Opportunity, vielleicht unzufrieden ist im jetzigen Job, meldet man sich per Klärer an, gibt einige Infos an mit LinkedIn und Co., auch wo man arbeiten möchte, was Rollen sind, die einen interessieren. Und wir matchen diejenigen dann mit unseren Jobs. Also wir haben über 2000 Jobs und über 500 Companies, mit denen wir direkt arbeiten. Das heißt, wir können dann diese Kandidaten direkt verknüpfen, schlagen ein paar Jobs vor, sagen, hey, wer für dich spannend? Und sobald wir dann das Double-Opt-In haben, machen wir dann eine Warm-Intro. Also das heißt, eine E-Mail zwischen dem Kandidaten und dem Founder oder dem Hiring-Manager, mit denen sagen, hey, please meet. Also kennenlernen auf Augenhöhe. Und vice versa funktioniert das auch auf Company-Seite.
Okay, interessant. Es gibt ja da einige Wettbewerber, sag ich mal. Also zum Beispiel so ein Bordy, mit denen habe ich heute Morgen gerade telefoniert, weil die hier ein Event machen wollen bei uns. Da ist ja auch Headless, da läuft es auch viel über Nachrichten und WhatsApp und so. Habt ihr euch da am Anfang an so spezialisiert auf ein Vertical, dass ihr gesagt, wir machen halt nur Tech-Companies in San Francisco? Du hast ja gesagt, USA habt ihr angefangen. Wie habt ihr euren ICP am Anfang definiert?
Ja, ich glaube, weniger definiert, sondern eher einfach geschaut, so was geht.
Was funktioniert, ja.
Wir sind wirklich damit gestartet. Clara gibt es eigentlich nur, weil es eine Company in SF, die heißt Artisan, gepostet hat, sie suchen einen Software-Ingenieur und zahlen dafür $20,000. Und wir hatten die Idee, okay, why don't we just try it? Das heißt, damit hat alles gestartet. Und genau, also viele der schnell wachsenden Firmen haben großen Hiring-Druck. Das heißt, sind eine perfekte Zielgruppe für uns. Das heißt, auch unser ICP sind Early-Stage bis Series-C-Stage Tech-Companies in USA, aber auch mittlerweile viele in DACH sogar.
Okay. Und wie groß seid ihr jetzt? Kannst du ein paar Zahlen nennen?
Wir kratzen gerade an der 200.000 Talente-Marke, die wir sozusagen repräsentieren, across US und Europa, haben mehrere hundert Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten und machen auch mehrere Millionen Umsatz.
Mehrere Millionen? Weil ich hatte die letzte Zahl irgendwie 1 Million ARR, die ihr announced habt, ne?
Genau. Sind seitdem noch ganz gut gewachsen.
Okay. Und ist das schon, sag mal, dass man eine Profitabilität hat im Moment? Oder sagt ihr so, alles Wachstum, wir ballern richtig raus? Also was ist der nächste Schritt?
Ja, also wir haben schon sehr große Ambitionen. Das heißt, wir sind oft sogar an der Schwelle zu Profitabilität, kommt immer auf den Monat drauf an.
Ja.
Aber natürlich ein großes Team hier zu haben, bedeutet auch einiges an Investitionen. Und wir geben auch sehr, sehr viel für KI-Modelle am Ende aus, die unser System tragen. Sind gerade sehr stark im Growth-Modus. Das heißt, wollen natürlich auch mehr investieren und auch bewusst unprofitabel sein.
Ja, klar. Und ihr habt 3 Millionen, glaube ich, erst nur geraced, ne?
Genau, in der
Pre-Seed. Okay. Und das ist alles, was bisher reingegangen ist dann?
Korrekt,
ja. Es gibt nicht so viele Startups, die das ja so schaffen, ne? Ich meine, ich sehe das ja immer hier bei mir im House of AI. Wenige kommen halt aus diesem Level raus, ne? Das ist schon mal echt ziemlich großartig.
Ich glaube, das ist ein bisschen unser vielleicht auch deutscher Mindset, irgendwie zu sagen, so, hey, wir wollen irgendwie Business bauen mit echtem Umsatz.
Ja,
ich glaube, das hat viele Vorteile. Auch, glaube ich, teilweise auch Nachteile, weil man dann vielleicht dann doch mehr in einem Umsatz hängt als manche US-Founder. Aber ja, ist sicherlich auch dadurch, dass wir Bootstrap waren, bevor wir geraced haben, auch mit etwas, was unsere Kultur sehr stark prägt.
Ja, ist cool. Und wenn du jetzt so ein, es gibt ja immer diese Postings von allen möglichen Gründern, ne? Ich zahle dir 10.000 Euro, wenn du mir irgendeinen coolen Typen irgendwie hier vermachst. Ne? Ich weiß auch, als ich bei LinkedIn noch gearbeitet habe, damals, die haben auch immer so $10,000 Bonus bezahlt, wenn man irgendwie jemanden referred hat. Ich hatte mal in einem Jahr, ich glaube, irgendwie $50,000 nebenher verdient, weil ich irgendwelche Buddies bei LinkedIn angestellt habe, sozusagen. Ist das immer noch so ein Growth-Weg, dass man einfach guckt nach solchen Posts und dann den einfach Kandidaten schickt auch? Oder wie macht ihr das heute?
Sicherlich. Wir experimentieren viel, aber ich meine, am Ende sind solche Startups, man sieht über verschiedene Signale, wenn die viele Jobs haben, wenn sie viel einstellen oder solche Posts, ob sie bereit sind, mit externen wie uns zu arbeiten.
Ja.
Gerade ist aber noch sehr, sehr viel einfach über Word of Mouth und Referrals.
Okay. Das Produkt ist ja umsonst fürs Talent und du zahlst als Firma auch nur, wenn du jemanden anstellst bei euch, ne? Sonst seid ihr komplett umsonst. Also man kann erstmal risikofrei loslegen sozusagen.
Absolut. Ich glaube, das ist auch so das Coolste an unserem Produkt. Das ist eigentlich für die meisten Founder ein No-Brainer zu sagen, hey, ich schau mal, sind gute Talente dabei?
Ja.
Ich glaube, vor allem in Zeit von KI sind auch mehreren Foundern bewusst, wie wichtig es ist, so die Besten der besten Talente zu bekommen. Ja. Das heißt, viele auch bereit zu sagen, okay, lass uns das mal ausprobieren. Und es gibt keine Vorabbezahlung, sondern nur, wenn sie auch wirklich erfolgreich
mit Und dann ist das einfach so dieses typische Recruiting-Modell, irgendwie 30% vom ersten Jahresgehalt oder irgendwie sowas in der Richtung, oder wie bezahlt man das dann?
Genau, wir versuchen qualitativ der Porsche zu sein, aber preislich der Aldi.
Okay.
Das heißt, chargen 15% on Success. Aber du hast recht, also die besten Recruiter, also menschliche Recruiter chargen 25-30%.
Okay. Ah, cool. Ich meine, das ist ja das Schöne, ne? Wenn man dann halt eine Person vermittelt und die verdient $200,000, dann hast du halt immer direkt schöne Umsatzmomente. Und wenn das halt gut funktioniert, dann benutzen die das natürlich in so einer Growth Engine wieder. Dann hast du ja wahrscheinlich pro stark wachsenden Unternehmen gleich irgendwie sechsstellige Deals in der Hand. Das ist natürlich ganz
cool. Absolut. Ich glaube, Recruiting ist der einzige Markt, wo ein B2C-User ein ACV, also einen Wert eines Enterprise-Kunden haben kann.
Ja.
Vor allem, weil die besten Recruiter auch langfristige Beziehungen mit ihren Talenten führen.
Klar.
Das heißt, alle paar Jahre, wenn ein Kandidat interessiert ist, nach was Neuem sucht, dann idealerweise auch zu Klärer wiederkommt und sagt, hey, ihr habt mir davor auch schon geholfen.
Ja.
Genau.
Und ich meine, du sagst ja gerade so, das ist so ein Marktplatz, ja, ne? Du brauchst auf der einen Seite die Unternehmen, du brauchst auf der anderen Seite das Talent. Wie schafft ihr das da, 200.000 Leute von zu überzeugen, so ein Profil bei euch anzulegen? Ist das dann einfach Ads schalten oder ist das alles word of mouth? Oder was waren so die Top 1, 2 Hebel, wo ihr da richtig groß geworden seid?
Wir sind sehr stolz, dass kaum unsere User über Ads reinkommen. Also wir probieren immer mal wieder etwas aus, aber es gab einige Vorreiter, die in der Pre-AI-Zeit darin gescheitert sind, dass sie viele Ads geschaltet haben, aber irgendwann wird das unprofitabel. Das heißt, wir versuchen von Anfang an viel unseres Wachstums unabhängig von Paid zu bekommen.
Mhm.
Das heißt, am Ende viel organisch, viel Referrals. Wir kontaktieren auch Kandidaten per E-Mail.
Mhm.
Genau, wie auch ein klassischer Recruiter es am Ende macht.
Okay. Also es gab jetzt nicht so den einen Hack, wo du gesagt hast, das hat so richtig gut funktioniert.
Der eine Hack. Ich glaube, viele Hacks.
Ja. Jede Woche was Neues.
Genau, ich glaube, am Ende der Mindset muss immer sein, so wir müssen immer wieder neue Sachen ausprobieren und werden dann am Ende auch in den Sachen, die wir machen, immer besser. Also am Anfang funktioniert das vielleicht noch schlecht und man denkt sich, soll man das überhaupt noch weiterführen?
Ja.
Aber dann lernt man immer mehr dazu. Das heißt, auch zum Beispiel über Jobposts kommen auch viele Bewerber am Ende rein.
Mhm, ja. Ich meine, ich habe das immer damals bei LinkedIn so gesehen. Ne? Da gab's ja, ich war damals mal für den deutschen Markt verantwortlich und da hatten ganz viele Leute keinen LinkedIn-Account. Und da habe ich immer den Leuten gesagt, so das ist wie so eine Versicherung. Melde dich lieber mal an, weil du weißt nie, was mal Gutes bei irgendwie rumkommt. Ne? Wenn du, ich glaube auch, was du vorhin gesagt hast, wenn du das erste Mal dann einen Job über eine Plattform bekommen hast, dann hast du halt auch so eine Beziehung dazu. Ne? So wie ich habe halt damals bei LinkedIn hat mir LinkedIn geschrieben und gesagt, willst du bei uns arbeiten? So, weißt du, ja, krass, okay, es macht auf jeden Fall Sinn, bei solchen Portalen.
Hast du in dein Profil reingeschrieben, found via LinkedIn, oder?
Das gab's damals noch nicht.
Okay. Finde ich sehr shady, also empfehle ich mal Leuten, eher runterzunehmen.
Ja, finde ich auch. Weiß ich auch nicht. Es gibt ja so ein paar Features bei LinkedIn, wo ich mir so denke, auch so Leute, die so, auf ihr LinkedIn-Profil schreiben, dass sie open to work sind. Und ich immer so denke, das ist so ein Signal.
Das ist echt ein Riesenthema. Also, ich spreche die Woche immer noch mit 10, 20, 30 Talenten, einfach weil wir weiter irgendwie verstehen wollen, was funktioniert und wie reagieren die. Und viele sind wirklich davon überzeugt, dass sie was Gutes damit tun.
Ja.
Und wenn ich ihnen erzähle, dass die meisten der Kunden, mit denen wir arbeiten, damit fast direkt Nein sagen, weil es zu needy wirkt, sind alle so, oh wow, vielen Dank, dass du es sagst und nehmen es runter.
Ja.
Ich meine, wahrscheinlich für einen Großteil dennoch hilfreich, weil sie damit auffindbar sind.
Ja.
Aber vor allem in unserem Segment, wo es viel um Elite-Hiring geht.
Genau. Ich glaube, das ist der Punkt. Ne? Wenn du jetzt irgendwie so einen normalen Job irgendwo hast, dann ist es vielleicht okay. Aber wenn du jetzt irgendwie der nächste Engineer im geilen AI-Startup sein möchtest, dann möchtest du jemand sein, um den sich Leute reißen und nicht einer, der auf der Straße irgendwie bettelt. So,
ja, ne? Wie im Dating
praktisch. Ja, genau. Sag mal, es gibt ja, ich habe es ja gerade schon angesprochen, Bordi und was hatte ich mir aufgeschrieben hier, Dex und so. Es gibt ja extrem viele Companies, die in diesem Segment irgendwie unterwegs sind, ne? Weil ich meine, Recruiting ist ein Riesenmarkt, da ist viel Geld zu holen, da ist ein klarer Umsatzkanal und so. Wie geht ihr damit um? Also ist das, denkt man einfach so, okay, komm, ja, die machen halt UK, wir machen USA und Dach oder so. Also wie denkst du über diese ganzen Copycats? Da wird ja auch von rechts nach links kopiert, so, ne? Also wie denkst du darüber nach?
Ja, es ist glaube ich, ein spannendes Thema. Ich glaube, so grundsätzlich als deutscher Gründer geht man, finde ich, oftmals mit Konkurrenz mal so ein bisschen Ellbogen-Mentalität um. Was wir hier in San Francisco sehen, ist dann doch oft viel mehr Austausch existiert. Ich glaube, Recruiting sieht auf der Oberfläche deutlich leichter aus, als es ist.
Mhm.
Also wir sehen sehr, sehr viele damit starten, ja. Und dann aber oftmals raisen die ja nicht oder hören sonst wie auf. Es hat uns auch am Anfang 2 Monate gebraucht, bis wir die erste Person wirklich vermittelt haben.
Ja.
Und das muss man erstmal durchstehen, weil
natürlich, man
natürlich sehr, sehr viel Zweifel hat, so funktioniert das überhaupt? Und am Ende sind die Unit Economics so, okay, mit wie vielen Talenten muss man sprechen, damit man so und so viele Interviews hat, nicht so einfach.
Mhm.
Ich glaube, langfristig, wie wir drüber nachdenken, zum einen waren wir eine der ersten in dieser Kategorie. Das heißt, dadurch haben wir einen sehr starken Vorteil. Am Ende, glaube ich, ist der Markt auch etwas oligopolisch wird sich so entwickeln. Also wir sehen da viele Parallelen zu dem Ride-Hailing-Markt, also Uber, Lyft oder auch Food Delivery, wo es einige Player gibt, die diese Netzwerkeffekte nutzen. Ne? Ja. Weil am Ende jeder kann die Website irgendwie bytecoden. Das Wichtige und das Fundament sind aber die Distribution, also die guten Talente zu bekommen, damit die guten Unternehmen und dann damit das gute Matching zu ermöglichen. Und das ist was eben nicht jeder so leicht kopieren kann.
Das wäre meine Frage gewesen, ne? Was ist euer Mode so? Also beziehungsweise was ist so eure Alleinstellung gegenüber den anderen? Also ist das dieser Matching-Algorithmus am Ende des Tages, dass ihr einfach die bessere Kombination herstellen könnt?
Total. Zum einen, was sehr, sehr wichtig ist, wir haben wirklich direkte Kontakte zu den Unternehmen. Das heißt, wir sind kein Jobboard, wo wir einfach irgendwie Jobs scrapen, was sehr, sehr viel machen und auch etwas shady ist. Ja. Das heißt, wir können direkt verknüpfen. Wir nennen uns auch deswegen oft so the Intro Company. Das zum einen und am Ende, klar, die Distribution ist der biggest Mode jetzt und langfristig irgendwann dann auch der Matching. Das heißt, wir haben ein sehr starkes Engineering-Team, was sich nur damit beschäftigt, das Matching zu verbessern. Das ist auch eine sehr, sehr harte Challenge. Also wie schafft man es, wie auch ein menschlicher Recruiter, mit jedem Kandidaten dazuzulernen, was das Unternehmen sucht und auch was der Kandidat sucht.
Okay. Und lässt man sich dann inspirieren auch von anderen Produkten? Also guckst du sehr so, was machen die anderen oder bist du eigentlich so heads down, so wie wir bauen unser Ding und das Matter?
Ich glaube, unsere Anfangszeit in Lateinamerika war so total heads down. Lass uns einfach schauen, dass wir erst Umsätze machen, erste Runde raisen, einfach viel Traction bekommen. Mhm. Jetzt sind wir bewusst in San Francisco. Ich glaube, das ist der beste Platz, um viel Inspiration aufzusaugen. Das heißt, wir sprechen mit vielen anderen Consumer-Foundern, mit vielen anderen Matchmaking-Foundern, um einfach da zu verstehen, so, was ist eigentlich der Zahn der Zeit und wie kann sich das auch auf unser Produkt auswirken. Also ich glaube, man wäre ignorant, das nicht zu tun.
Okay, verstehe. Mir fällt gerade noch eine Sache ein, weil du gerade nochmal gesagt hast, Investoren und so auch. Ihr habt ja in den USA geraced. War für dich das von vornherein kategorisch ausgeschlossen, in Deutschland Geld zu raisen? Also wolltest du auf jeden Fall US oder wäre das auch eine Option gewesen?
Mein Co-Founder und ich waren beide im VC auch in Europa. Das heißt, kennen da schon noch viele Leute. Ich glaube, für uns war es sehr wichtig, dass wir eine US-Company bauen wollen von Anfang an, weil wir da einfach die größere Opportunity sehen und auch von Anfang an festgestellt haben, so, wenn wir nicht von amerikanischen Investoren Geld raisen, wird uns niemand ernst nehmen. Ja. Deswegen war uns das sehr, sehr wichtig. Klar, wenn wir dort nicht geraced hätten, würden wir wahrscheinlich auch auf europäische Investoren dann am Ende zugegriffen haben.
Ja.
Aber hat am Ende ganz
gut geklappt. Ist auf jeden Fall der Ritterschlag. Ne? Lass doch einmal kurz eine Kritik auch sozusagen einmal aufnehmen. Ne? Also ich habe ein bisschen bei Trustpilot geguckt und solchen Plattformen und da gibt es halt ja auch dann so ein paar Leute, die sagen halt irgendwie, das ist alles Spam und das funktioniert nicht. Und was ich aber voll cool finde, dass du dann persönlich da reingehst und direkt antwortest und so. Und das ist ja auch immer so Leute, die irgendwie Restaurants haben und dann einfach negative Reviews da stehen lassen, wo ich mal so denke, ja, bist du blöd? Antworte doch. Kann ja sein, dass ein Missverständnis war und so. Ne?
Ja.
Wie gehst du damit um?
Ich glaube, Vertrauen ist das Wichtigste in diesem Markt. Das heißt, uns auch sehr, sehr wichtig, persönlich dafür einzustehen. Wir kontaktieren auch einige Kandidaten, sagen, hey, hier gibt es eine coole Company, wäre das interessant für dich?
Ja.
Und wir hatten da einige Fälle, wo wir falsche Kandidaten angesprochen hatten, weil unser LLM am Ende das falsche Matching gemacht hat.
Happens.
Und ist natürlich am Ende enttäuschend, wenn man einen Kandidaten anspricht, hey, hier gibt es eine coole Opportunity, die über 200.000 bezahlt und dann am Ende es jemand ist mit Open-to-Work-Badge und der dafür nicht qualifiziert ist, dann löst man natürlich im ersten Moment irgendwie Enttäuschung aus, weil die sich Hoffnung machen und man dann in den Prozess geht und dann wir irgendwann sagen, ah, ist leider doch kein Fit. Das heißt, das ist was, wo wir gerade sehr stark aktiv dran arbeiten, dass wir besser kommunizieren und auch das Vertrauen, was in uns geschenkt wird, auch aufrechterhalten. Mhm. Es gibt, wie gesagt, sehr, sehr viele Player, die Jobs scrapen und Resume-Farming betreiben. Wir haben das selber auch ein paar Mal ausprobiert, um zu verstehen, so was passiert da eigentlich, wie funktioniert das? Und was die dann am Ende machen, ist, die gaukeln einem Job vor und sagen dann, ah, hier ist dein Lebenslauf, der ist nicht so gut. Ich kenne einen Resume-Coach, der kostet $800.
Ja,
probier den mal. So, echt verrückt. Und scheint irgendwie zu funktionieren, dass sie das on scale machen.
Ja.
Und unsere große Aufgabe ist es eben zu zeigen, so, we're different. Wir helfen wirklich, dir einen Job zu finden und sind vertrauenswürdig.
Ja, okay, das ist cool. Sag mal, hier ist ja ein großes Thema nicht nur das Produkt, in was man baut, sondern auch, wie man seine Firma optimiert. Ich meine, du hast gerade schon gesagt, ihr seid da irgendwie 10+ Leute in der Firma jetzt. Wie nutzt ihr AI, um euch als Firma produktiver zu machen?
ich frage mich das jeden Tag, so wie können wir noch mehr daraus holen? Ja. Ich glaube, vor allem in San Francisco ist man von so vielen intelligenten Leuten umgeben, die alle erzählen, ich habe das ausprobiert, und man hat dann immer etwas FOMO, so, wie sind die vielleicht 5% schneller, indem sie so entwickeln. Ich glaube, was uns sehr klar geworden ist, zum einen, wir müssen das sehr stark incentivieren im Team. Das heißt, wir haben einmal eingeführt, wenn jemand ein Limit erreicht bei Claude oder den anderen Tools, dass dann eine Glocke geläutet wird, also ähnlich wie bei einem Sales-Deal zu sagen.
Da haben wir auch mal vorne die Glocke, ja.
Ja, ich glaube, es ist halt wichtig zu zeigen, so, wir wollen das bewusst. Gleichzeitig, ich glaube, man muss immer aufpassen, dass nicht zu viel AI-Slop ist, also dass Leute sich auch wirklich noch damit beschäftigen und es auch lesen, bevor sie es irgendwie weitergeben. Mhm. Aber wir sind durch und durch sehr AI-native. Also alle unsere Tools sind mit Claude oder Codex per MCP connected. Und das spart uns so viel Zeit. So eine unserer großen Vorbilder, Hired.com, war damals 20, 30 Millionen Umsatz gemacht. Der Gründer ist auch einer unserer Mentoren, und deren große Herausforderung war, dass sie ein sehr, sehr großes Team gebraucht haben, um das zu machen, was sie jetzt machen. Und unsere große Chance ist es, mit KI jetzt mit einem kleinen Team das zum ersten Mal zu ermöglichen.
Mhm. Gibt's so ein Tool, was ihr irgendwie intern gebaut habt selber, wo du sagst, so, boah, das ist echt so the game changer für uns als Firma?
Ich glaube, es ist weniger das Tool. Also was wir festgestellt haben, ist, man muss sich sehr, sehr agil aufstellen. Mhm. Weil mit jedem neuen Modell, mit jedem neuen Tool eine neue Chance entsteht. Und wenn man sein eigenes System baut, dann ist man oft irgendwie so ein bisschen stuck. Mhm. Das heißt, was für uns das Wichtigste ist, dass alles verknüpft ist. Mhm. Und was wir festgestellt haben, ist, dass wir ganz oft irgendwie Fragen stellen zu Daten und dann das KI-System bei dem einen X ausspuckt, bei dem anderen Y, und das irgendwie führt dann zu Problemen, wenn man sagt so, hey, was stimmt eigentlich? Das heißt, wo wir gerade sehr stark dran arbeiten, ist gewisse so Guardrails, so Richtlinien an die Agenten vorzugeben, zu sagen, okay, wenn du nach Umsatz fragst, suche nach diesen Daten. Mhm. Also da einfach mehr Struktur vorzugeben, weil vor allem für die Non-Engineers in unserem Team viele Sachen dann doch noch nicht so klar sind.
Ja, klar. Lass mal kurz ein bisschen über Deutschland sprechen. Du hast ja beide Märkte auch mitbekommen, und viele Leute, die das hier hören, die leben ja in Deutschland, die denken darüber nach, was ist hier anders. Mhm. Was ist für dich so die ein, zwei größten Unterschiede, dass du jetzt hier die Firma baust und nicht in Deutschland?
Ich glaube, vor allem durch diesen KI-Boom vor Ort zu sein und mit allen zu sprechen und zu verstehen, was passiert gerade, ist, glaube ich, hier wird viel das Wort Serendipity benutzt. Das heißt so glücklicher Zufall. Mhm. Und ich konnte das nicht glauben, bis man dann am Ende hier ist. Also man geht zu einem Event und trifft jemanden, der genau in dem gleichen Bereich ist, wo man vielleicht in Deutschland irgendwie einen Monat versucht, den Termin zu schedulen.
Ja.
Ich glaube, das zum einen. Auf der anderen Seite, glaube ich, sieht man schon auch, am Ende kochen alle mit Wasser.
Ja.
Also wir sehen viele europäische Founder, die, glaube ich, im Vergleich mit vielen anderen sehr, sehr smart sind, sehr strukturiert über Sachen nachdenken. Ich glaube, es ist einfach die Umgebung, dass alle so nah aneinander sind, dass man einfach etwas schneller versteht, was gerade passiert und was das neue Ding ist, weil sehr, sehr viel Informationsfluss existiert zwischen den Labs und zwischen den anderen Application-Firmen.
Ja, okay. Wie arbeitet ihr? Macht ihr irgendwie 6 Tage, 7 Tage die Woche? Im Hackerhaus ist man ja irgendwie immer, weil ihr lebt da ja und arbeitet da ja. Wie strukturiert ihr das?
In Lateinamerika hatten wir wirklich sehr intensiv, also eigentlich 7 Tage die Woche. Wir haben für jedes Placement, was wir gemacht haben, haben wir uns gesagt, können wir einmal ausgehen. Und am Anfang waren das echt wenige Placements. Also so einmal im Monat dann mal feiern gehen zu können, war dann unsere große Belohnung.
Ja.
Jetzt haben wir eine Art 996. Also das heißt, wir versuchen es relativ flexibel für jeden zu gestalten. Jeder macht irgendwie seinen Sport oder was auch immer er benötigt. Fangen um 10 Uhr an und dann geht's oft auch bis Mitternacht. Und einen Tag am Wochenende zwingen wir unser Team freizunehmen. Wir Founder halten uns da manchmal noch weniger dran, aber merken auch, dass das wichtig ist, um auch nochmal so etwas den weiteren Blick zu bekommen.
Ja. Sag ich den Leuten auch immer so, irgendwie raus in die Natur, wir leben hier am schönsten Ort der Welt, ne? Die Inspiration, irgendwie eine Wanderung irgendwo im Norden zu machen, ist jetzt nicht so schlecht. Glaubst du, dass trotzdem so eine Firma wie eure auch in Berlin oder so funktionieren würde? Oder glaubst du, dass so ein Mindset, die Leute arbeiten 6 Tage die Woche, wohnen bei dir im Haus, das ist ja wirklich wie so eine Kommune in gewisser Weise, das ist ja schon eine richtig geile Experience, ne?
Wir haben ja viele deutsche Kunden auch, die auch sogar nach einem ähnlichen System in München oder in Berlin arbeiten. Also ich glaube, es gibt immer mehr eine Bewegung dahin, dass viele Leute sagen, sie suchen sich ein Umfeld an ähnlich ambitionierten Leuten. Also ich glaube, das ist schon möglich, auch wenn es irgendwie schwieriger ist. Ich glaube grundsätzlich, man kann eine Firma von überall gründen und man sieht ja auch die ganzen Beispiele von sehr, sehr starken, coolen Companies. Langdog zum Beispiel, auch einer unserer Kunden, die total abgehen gerade.
Ja.
Ich glaube, was man weniger hat, sind so mögliche Spiraleffekte davon, von diesem Austausch. Das heißt, ich glaube, seine Firma in den USA aufzubauen, also vor allem in San Francisco, ist auch eine Wette darauf. Man weiß nicht genau, wie sich die Firma weiterentwickelt, aber man maximiert alles darauf, dass alles am Ende so zusammenkommt.
Mhm.
Das heißt, man trifft die richtigen Investoren, die einen inspirieren, in eine andere Richtung zu gehen, etc. Ich glaube, das ist das Einzige, was man nicht hat. Wir sehen aber auch viele deutsche Gründer, die dann alle paar Wochen herkommen. Auch, glaube ich, eine Möglichkeit. Obwohl wir sehen, dass am Ende viele so Touristen von den San Franciscanern sozusagen nicht so akzeptiert werden.
Mhm.
Das heißt, um in diese Kreise zu kommen, der so big, der AI Labs, der Researcher, muss man sich schon so ein bisschen das erarbeiten. Und das kriegt man halt nicht hin, wenn man immer mal wieder herkommt.
Ja, ja.
Und ich glaube, das ist auch so immer unser Ziel, so wie können wir noch mehr Teil dieser Bubble werden und noch mehr lernen.
Mhm. Genau. Okay. Wenn da jetzt jemand so Anfang 20 ist und überlegt hat, herzukommen, was kann der heute machen, damit da irgendwie die Weichen stellt?
Ist spannend, ich war vor kurzem in Deutschland und mein Nachbar ist genau 20 und er hat mich auch so ein bisschen die gleiche Frage gestellt. Ich glaube, was ich sehe, ist sehr, sehr viele junge Founder. Also ich bin fast schon neidisch zu sehen, wie viele junge Founder hierher kommen, gar nicht mal zur Uni gehen, sondern direkt, es gibt The Residency und ein paar andere so Programme, wo Leute zusammenwohnen und dann so hacken. Und hier ist einfach, gibt es so viel Infrastruktur und das wird so incentivized, jung zu gründen, dass man fast einen Vorteil hat, wenn man herkommt. Ich glaube auch, dass man mit 20 sich viel, viel mehr erlauben kann als mit 30.
Oder weil mit 40.
Weil irgendwie alle akzeptieren es, wenn man eine Frage hat und alle wollen einem irgendwie helfen.
Ja.
Weil sie sehen irgendwie dieses Prodigy-Kind.
Ja.
Ist es ein Prodigy? You don't know. Er hatte einfach den Zugang dazu.
Ja.
Das heißt, ich glaube, ich würde mal empfehlen, wenn irgendwie Gründung und San Francisco und USA ein Thema ist, einfach mal hierher zu kommen für ein paar Wochen oder einen Monat, wenn man sich's leisten kann. Man kann auch sehr, sehr günstige Orte finden. Also man kann für $1,000 so ein kleines One-Bedroom finden und dann irgendwie Ikea-Hotdogs essen. Also man schafft es schon, mit sehr wenig Geld auszukommen.
Mhm.
Das kann ich jedem sehr, sehr empfehlen.
Okay. Glaubst du, du wirst für immer hier sein oder kannst du dir auch vorstellen, irgendwann zurück nach Deutschland zu ziehen?
Ich glaube, unklar. Ich glaube, wir genießen es sehr, hier zu sein.
Mhm.
Ich glaube, wir denken immer so von Jahr zu Jahr. Ich glaube, wir werden schon, um aus Clara eine sehr große Company zu machen, auch sehr lange hier bleiben müssen.
Mhm.
Ich mag aber auch Deutschland. Ich gehe alle paar Monate auch immer wieder nach Hause, um Familie und Freunde zu sehen. Das ist mir auch sehr wichtig.
Ja.
Ich glaube, beides kann möglich sein.
Okay, okay. Ich frage Leute immer noch nach so extra Skills. Also so, was nicht auf deinem LinkedIn-Profil steht. Gibt es irgendwas, was du so, was dich so noch ausmacht? Hast du irgendwie ein Special Talent?
Oh, ich glaube, ich kann so vieles nur so ein bisschen.
Das ist immer gut als Founder.
Liebe Sport, liebe Reisen.
Mhm.
In unserem Investor-Deck hatte ich drinstehen, dass ich Schachspieler bin.
Ah, okay. Hast du einen Score?
Ich war früher recht gut, aber so in so Grundschulezeiten.
Okay, okay.
Ich hatte auch immer ein bisschen Angst, dass mich dann Investoren dann irgendwann mal herausfordern und sehen, dass ich dann doch ein bisschen rusty geworden
bin. Weil es gibt ja hier ist es ja immer so fair, die sind irgendwo gelistet und so. Das ist ja immer das Krasse. Jeden, den man hier trifft, sind die immer so Overbrains dann direkt. Ne?
Absolut. Deswegen auch der Rat, nie Poker spielen, weil die Leute sind hier so smart. Man kann sehr, sehr leicht sehr viel Geld verlieren.
Poker, vielen Dank fürs Pokerset. Das ist hier dein Mitbringsel. Vielen Dank. Sebastian, es hat Spaß gemacht. Gibt es auch irgendein CTA? Ich sag mal Leuten immer, mach ein CTA am Ende vom Podcast, weil man muss ja irgendwas mitnehmen als nächstes. Was sollen die Leute machen? Sollen sie sich bei euch anmelden im Zweifel?
Ja, meldet euch an. Ich glaube, wichtig, dass man nicht einen Job suchen muss, um sich bei Clara zu bewerben. Wir schicken euch coole Opportunities. Also seht uns wie so eine Art Tante, die einem immer mal wieder mit neuen Jobs versorgt. Schaut gerne mal vorbei.
Super. Vielen, vielen Dank. Mach's gut.
Ciao. Danke dir. Tschüss.
So, das war schon wieder mit dem Podcast. Wie immer ein paar Hausaufgaben. Ich habe es am Anfang schon gesagt. Als erstes einmal den TokenMate.ai Event am 28. September in München angucken. Dann als zweites den Germany at the Frontier Event in San Francisco am 8. Oktober angucken. Und wie immer, vielen Dank an Tobi Nothelfer, mit dem produziere ich diesen Podcast. Wir hören oder sehen uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, ich freue mich.